Wir beginnen mit unserer grundlegenden Praxis, die Thai dann so genannt hat, Establishing Ourselves in the Here and the Now. Das heißt, wir geben uns einige Momente, die den Raum, hier anzukommen, uns bewusst zu sein, dass wir jetzt hier sind, hier in diesem Raum mit diesen Menschen. Das ist zunächst wahr ist für unseren Körper, indem wir jetzt unser Gewahrsein schenken und uns bewusst sind, ich sitze jetzt hier. Und mit diesem Körpergewahrsein haben wir auch unseren Geist hierhin gebracht. Der Geist hat sich im Körper verankert, sodass wir jetzt Körper und Geist hierhin gebracht haben. Wir sind mit unserem ganzen Wesen jetzt hier. Und wir könnten dabei erleben jetzt, dass wir einfach da sind, einfach hier sind, dass sozusagen eine geistige Präsenz da ist. Ich bin jetzt hier, wach, bewusst, einfach da. Und wir schließen diese kleine Übung jetzt ab mit den drei Klängen der Gong. So, herzlich willkommen. Dieses Ankommen, Dasein, wo wir sind, vielleicht mit diesem schlichten Satz, jetzt bin ich hier. Ganz egal, wo ich bin, da bin ich da. Ob ich das nur mag oder nicht, ist nicht die Frage. Grundsätzlich bin ich da. Das ist die Grundlage unserer Praxis. Und es ist der Prozess der Bewusstseinswerdung. Ein Bewusstseinswerden heißt, wir kommen aus einem unbewussten, konditionierten Geist heraus in einen Geisteszustand, in dem wir wach, bewusst da sind. Ein grundlegender Prozess. Und das nennen wir oft genug unsere Praxis. Und die beginnt damit, dass wir grundsätzlich immer für das da sind, was wir gerade tun. Die grundlegende Praxis. Wir bringen sozusagen unseren Geist immer zu dem. Das hat begonnen mit Anweisungen des Buddha, der dazu den Atem genommen hat und sagt, jetzt bin ich beim Atmen Einatmen weiß ich, dass ich einatme und ausatmen weiß ich, dass ich ausatme. Teils Schwergewicht ist das Gehen und so seid ihr jetzt diese Tage mit der sogenannten Gehmeditation unterwegs. Das heißt, wenn ich gehe, gehe ich. Nur das. Und vielleicht haben einige, die da noch nicht so ganz firm drin sind, gemerkt, dass das mit sehr viel Ablenkung verbunden ist. Man guckt mal auf dieses, man guckt mal auf jenes und hat diese Bemerkung und jenen Satz. Und das war ja nicht die Übung. Die Übung heißt, wenn ich gehe, gehe ich. Das heißt, ich bin nur mit dem Gehen und nichts anderem. Und dann merkt ihr schon, wie, ich möchte sagen, herausfordernd diese Praxis ist, diese sogenannte Praxis. Wenn wir uns so hineinüben langsam, wenn ich esse, esse ich, wenn ich gehe, gehe ich und so weiter und so weiter, dann kultivieren oder ich sage es gerne, wir aktivieren damit einen Bewusstsein. Ja? Ich bin also nicht mehr weg, verträumt und denke an dies und das, sondern der Geist ist verankert oder geankert mit einem Objekt, Atem, Füße, Essen, was auch immer. Und dadurch entsteht ein höheres Bewusstsein. Thay übersetzt das Wort Mindfulness, oder wir Deutschen übersetzen das Wort Mindfulness gerne mit Achtsamkeit. Ich finde den Begriff ein bisschen problematisch, der riecht so ein bisschen nach Preußentum, auf etwas achten, Mensch, pass doch auf und so. Unsere Italiener sagen Consapevolezza dafür, mit Bewusstsein, sapere Wissen. Und die Franzosen sagen pleine conscience, reines Gewahrsein. Das ist der Ursprungsausdruck dafür, ist Sati im Buddhismus. Und wenn wir dieses Bewusstsein noch weiter anheben, dadurch, dass wir immer und so oft wie möglich eben bewusst sind, kann es uns passieren, dass wir einfach eine Präsenz erleben. Wir ankern uns also nicht mehr in einem Objekt. Die Objekte können beliebig schnell geändert werden und trotzdem bin ich präsent. Manchmal erleben wir das. Wir sind einfach da, sind einfach präsent. Und wir erleben das vor allen Dingen bei anderen Menschen. Wenn wir spüren richtig, wir sehen richtig, da ist jemand präsent, da ist er da. Wir sehen das im Gespräch. Jemand ist präsent, ist wach oder guckt zwischendurch zum Fenster raus. Diese Präsenz, diese Wachheit, dieses Bewusstsein ist die grundlegende, wenn man so will, das Ziel im Buddhismus. Und zwar ganz einfach deswegen, weil ich in diesem Zustand nicht mehr in meinem üblichen, konditionierten Bewusstsein stecke. Das könnt ihr erleben. Und ihr merkt auch, wie schnell sich das hin und her schiebt. Da bin ich gerade so ganz nah, bin so ganz präsent, nicht? Und plötzlich bin ich geistig, wo auch immer. Und dann bringe ich mich wieder zurück. Das üben wir so lange, bis wir so gehen können wie Thay. Der geht, nichts anderes. Ich habe ihn noch nie, er war ja ein paar Mal hier, ich habe ihn noch nie gesehen, dass er runterguckt, ob er nicht doch vielleicht einen Blaubeeren pflückt. Ist einfach da. Dieses Dasein hat also, wenn man so will, ein Ziel im weitesten Sinne. Nämlich das Ziel, aus dem Unbewussten, aus dem Konditionierten, aus dem Reagieren, aus diesen ganzen Gedanken von Werten, Ablehnung und so weiter, herauszutreten. In dem Moment, wo wir diesen Geisteszustand haben, sind die nicht da. Damit habe ich nicht gesagt, dass die grundsätzlich verschwinden. Ihr merkt das ja. Ein ganz klein bisschen Absacken in der Bewusstheit sind sie da. Das alles geht zurück auf den Buddha. Der Name sagt euch sicherlich etwas, der vor 2500 Jahren in Nordindien auf die Suche gegangen ist. um aus seiner kulturellen Vorstellung herauszukommen. Es ist ja immer eine Vorstellung. Die kulturelle Vorstellung und Instellung damals in Indien und heute auch noch weitergeführt hat zwei Elemente. Das eine ist die Wiedergeburt und das zweite ist das Karma. Und das beides verbindet sich zu einem ewigen Kreislauf, einem leidenden Kreislauf von einer Geburt zur anderen, und man schleppt dann also immer sozusagen seine schlechten Taten mit. Das nennt sich dann Karma. Und das andere davor nennt man Samsara, also beides zusammen. Habt ihr sicherlich schon mal gehört. Und der Buddha hat nichts anderes interessiert. Der wollte nichts anderes. Der hat regelrecht gekämpft, um aus diesem Samsara herauszukommen. Das Karma hinter sich zu lassen. Kein Karma in diesem Leben zu erzeugen, sodass er nicht wiedergeboren wird. Das muss man verstehen. Das war das Ziel des Buddha. Und am Ende eines Vortrags sagt es, das habe ich erreicht. Jetzt wird es keine neue Geburt mehr geben. Kein Wiedergeboren werden. Nur er hat nach einigen Jahren festgestellt, du kommst aus diesem konditionierten Geist nicht raus. Und wir sehen das ja auch selbst. Wir sind da so tief drin verankert. Der modernere Ausdruck dafür heißt, wir sind im dualistischen Denken. Ja? Alles besteht aus diesem und aus das. Gut und schlecht und groß und klein und gut und schön und hässlich und so weiter und so weiter. Und du kannst einfach nicht das eine nur haben, das andere verschwinden lassen. Thay spricht da sehr oft von. Um uns deutlich zu machen, darum geht es nicht. Wir können nicht das konditionierte dualistische Denken einfach fallen lassen. Und nachdem also circa 6 Jahre verschiedene Methoden ausprobiert hat, hat der Buddha aufgegeben und gesagt, naja, dann wohl nicht. Und in dieser tiefen Entspannung, die mehr will es also, dass er unter dem Bodhibaum gesessen hat, in einem bestimmten Ort, brach er sozusagen durch zu einem nicht strukturierten Geist. Einem Geisteszustand, der einfach da und wach ist und keinerlei Veranlagung mehr hat, wieder zu werten, einzuordnen. Ja? Das nennt man heute nicht-dualistisches Denken. Und es gibt große Schulen, vor allem im Hindutum, die von vornherein darauf setzen und auf nichts anderes, das Non-Duale. Insofern ist der Buddhismus dann in diesem ersten Ansatz ebenso ausgelegt, ins Non-Duale zu kommen. Bei uns heißt das dann unsere wahre Natur, die eben nicht wertet, nicht einordnet und so weiter und so weiter. Woanders heißt es Rigpa oder reines Gewahrsein oder ähnliches mehr. Das ist also der erste Punkt, die erste Praxis, dass wir dorthin kommen. Und es gibt viele, viele Menschen, die jahrzehntelang sitzen, zurückgezogen, um den Geist dort in das Non-Duale hineinzukriegen. Das ist nicht unser Hauptziel. An dieser Stelle unterscheiden wir uns sehr von großen Schulen, Zen, tibetischen Buddhismus, Mahamudra und so. Sondern wir machen jetzt eines, wir nehmen dieses Gewahrsein, das wir erleben, diese Wachheit, diese Bewusstheit, ja, die so einen Hauch hat von ich gehe nicht direkt nach vorne und urteile. Wenigstens so etwas wie, ich trete ein bisschen zurück. Ich bin nicht reaktiv. Ich bin nicht spontan. Aber nicht spontan im künstlerischen Sinne, das meinte ich nicht, sondern aus dem Psychologischen heraus. Ja? Ich bin sofort am Reagieren. Dass wir wenigstens dorthin kommen, das ist ein, wenn man so will, ein Muss. Wenigstens mal hin und wieder werden wir nach einiger Praxis feststellen, jetzt verhalte ich mich anders. Ich habe noch nichts getan, bin mal ein bisschen bewusster geworden. Ich bin ein bisschen wacher geworden, reagiere nicht mehr so spontan. Das ist alles. Das ist ein großer Schritt. Für die meisten Menschen, die diesem Weg folgen, ist es bereits schon der erste Schritt der Befreiung, wenn sie merken, dass sie reaktiv sind. Dass sie reagieren. Und noch nicht, das sage ich ganz bewusst, noch nicht die Kraft haben zu sagen, Moment mal. Da ist jetzt eine Situation und ich springe nicht mehr nach vorne, sondern bleibe im kurzen Augenblick stehen. Und dann kann ich ja immer noch schießen, das ist ja nicht der Punkt, aber ich habe wenigstens mich dann entschieden dazu. Ja. So. Ich möchte eines deutlich machen. Wir bleiben jetzt aus einem ganz bestimmten Grund an der Stelle stehen. Denn wir wollen mit dem Leben in Kontakt sein. Wir müssen mit dem Leben in Kontakt sein. Wir haben uns entschieden, Berufe zu haben, Familien zu haben und ähnliche mehr. Da ist es nicht so ganz einfach, in die Klausur zu gehen. Und da wird es also doch ziemlich abgefragt, dass wir reagieren, oder? Und wenn wir so weit kommen, wie ich uns das eben gerade erzählt habe, haben wir ganz viel erreicht. Und es beginnen sich schon andere Dinge in den Kommunikationen ergeben. Wir schauen mal erst hin, ehe wir schlagen. Das geht nicht immer gut. Ja? Es gibt Muster, die so weit durchdrücken. Das habe ich auch noch gut. Dann sage ich hinterher, schade. Okay, gut. Aber ich sage nie, das nächste Mal machst du es besser. Das ist Quatsch. Dann setze ich mich schon wieder unter Druck, dann gucke ich schon, kommt die Situation wieder, diesmal machst du es aber anders. No, no. Nichts weiter als Bewusstsein. Einfach da sein. Einfach präsent sein. Und das nächste Mal bist du mit dem ganzen Kram vorher präsent und sagst, naja, dann lassen wir das mal. Verstehen viele Menschen nicht, weil sie denken, sie müssen sich ändern, sie müssen was dran tun, sie müssen das Innere verändern, sie müssen psychologische Arbeit leisten und ähnliches mehr. Ne? So. Könnt ihr ja alles machen, aber wegen mir nicht. Die Schulung heißt Wachsein, Bewusstsein und die ist hart genug. Immer wieder zurückkommen, immer wieder da sein. Dieses Bewusstsein, diese Art, in einem höheren Bewusstsein zu stecken, damit meine ich eines, ein Bewusstsein, das nicht von sich aus bewertet, einordnet, konditioniert ist. Ja? Wenigstens so ansatzweise ist das, was der Buddha genannt hat, Sati. Sati heißt eigentlich sogar mehr, es heißt, du bist in dem Geisteszustand des reinen Gewahrseins, in dem eben die ganzen Bewegungen des Geistes, die wir so gut kennen, nicht da sind. Wir bleiben kurz davor stecken, in Bescheidenheit, ja, und nehmen jetzt diese Sati, diese Bewusstheit, die Klarheit des Geistes und verbinden uns mit dem Leben. Wir sind also uns bewusst, was um uns herum und in uns ist, so heißt das so schön. Das ist jetzt wieder keine psychologische Arbeit, sondern es ist ein Sehen. Ah, das ist es. Jetzt beginnt es da zu ziehen, da ziehe ich mich zusammen, da mache ich das Gesicht, da guckt mich jemand an und da spüre ich, wie ich von innen hochfahre. Und in dem Ganzen stehst du jetzt. Wir beginnen also mit einem Ausdruck, den ich genannt habe, Sati, Bewusstheit, Wachheit. Präsenz. Und mit dieser Präsenz und dieser Wachheit und Bewusstheit, die nicht sofort weiß, die also nicht gleich nach vorne schon ist ja klar, wie du, wenn ich das Gesicht hätte oder so, nichts dergleichen. Mit diesem Geist Bin ich jetzt mit dem Leben, mit den Situationen? Und versuche sozusagen auch zum Teil zu erahnen, was liegt jetzt eigentlich an? Könnte ich das nicht anders machen? Das sind zwei Kapazitäten des Geistes, die gehören, sind die Anfänge der sogenannten Erleuchtungsglieder, Bewusstheit und Untersuchungsfähigkeit, hingucken können, schlussfolgern können und sagen, ah, jedes Mal, wenn die reinkommt mit der blauen Bluse, bist du geistig bei der Tante Emma. Ist doch schon mal nur wertvoll, nicht? Dass du also nicht weißt, das ist Tante Emma, sondern die blaue Bluse von Tante Emma, die in deinem Kopf hängt. Dann lässt es sein. Das sind diese zwei Schritte von den Erleuchtungsfaktoren. Bewusstheit und Hinschauen. Gewahrsein das nennt sich dann Untersuchung des Dharma. Und Dharma ist in diesem Fall, der Dharma sind alle Elemente des Lebens. So. Und dann merken wir, dass wir ganz offensichtlich das größte Übungsfeld haben im Sein mit anderen Menschen, oder? Das Erste, was ich euch vermittelt habe, das nennt man ja auch im Allgemeinen Meditation, das kann man auf dem Kissen absitzen. Du kannst einfach spüren, ob du präsent bist. Du spürst ganz einfach, ob du bewusst bist. Und das spürst du am besten in einer Umgebung, die jetzt nicht von außen her deinen konditionierten Geist antriggert. Deswegen wird das ja auch alles in Klöstern praktiziert grundsätzlich. Das ist ja eine große Klosterkultur. Und deswegen haben wir ja solche Räume hier, wo man sich hinsetzen kann. Und deswegen haben wir auch diese Schiebetüren davor, damit man nicht auf die Rehe guckt da draußen, sondern auf die Wand hier oder so. Also unabgelenkt, wenn es möglich ist. Das ist eine Chance. Und wir kultivieren, wir aktivieren damit eine grundsätzliche Fähigkeit des Geistes, Bewusstheit, Bewusstsein, die aber, wenn man so will, eine Option ist. Ist also nicht etwas, was wir grundsätzlich haben. Sonst brauchten wir hierher nicht üben, wenn man so will. Es ist etwas, was man aktivieren muss, was man kultivieren muss, was die meisten Menschen nicht haben. Im nächsten Schritt, in dem, den ich jetzt gerade begonnen habe zu sagen, aktivieren wir eine andere solche große Fähigkeit des Geistes, die nur wir Menschen haben. Diese erste Achtsamkeit, Bewusstheit, Präsenz, die Kraft zurückzutreten, nicht in das konditionierte Bewusstsein zu treten, ist nur dem Menschen zugänglich. Ich mache das so oft im Spaß, wenn der Hase bei uns aus dem Wald kommt, dem kann ich Müsli hinlegen und leckeres dies und leckeres das, der geht durch zum Grünkohl. Der weiß nichts anderes, der kann auch nichts anderes. Wir haben Chancen, oder? Wir können sogar mal die leckere Sahnetorte stehen lassen, weil wir schon satt sind. Das heißt, wir sind bewusst. Würde ich zwar gerne, aber passt jetzt nicht. Ja? Das ist also auf der einen Seite eine Herausforderung, auf der anderen Seite eine Fähigkeit, die wir grundsätzlich als Menschen haben, die wir nur aktivieren müssen. Ja? So, und es gibt eine andere solche große, einmalige Fähigkeit, die nur wir Menschen haben. Und das deutsche Wort dafür heißt Empathie. Das heißt also, wir Menschen sind nicht auf uns alleine beschränkt. Wir können herübergreifen zu anderen Wesen. Wir können uns um andere Wesen kümmern. Wir haben hier immer wieder einen Freund aus der Schweiz, der ist Baumdoktor. Könnt ihr euch das vorstellen? Der guckt nach, ob es dem Baum gut geht. Wir können uns um andere Wesen kümmern. Wir können uns um andere Menschen kümmern. Wir haben eine andere Form, vor allen Dingen eben mit den anderen Wesen, aber auch mit der Welt insgesamt umzugehen. mit Fürsorge, Respekt, Toleranz. Ja? Das sind alles Qualitäten, die ein Tier nicht hat. Die aber, und das haben wir gut schon jetzt erfahren, auch bei uns zum Teil rudimentär angelegt sind. Ja? So. Genau wie die Achtsamkeit, von der ich eben gesprochen habe, die Präsenz, die Wachheit ist als Option da, muss aber aktiviert werden. Und so ist auch diese Empathie etwas, was grundsätzlich angelegt ist, aber aktiviert werden muss. Wir sind ja grundsätzlich als Menschen zunächst erstmal biologische Elemente, wie alles andere auch. Und in diesen biologischen Elementen ist grundsätzlich eingelagert die Aufgabe, du musst dich erhalten. Das ist allem Wesen eingeboren. Es ist eingegraben, selbst in eine Zelle. Wachsen und erhalten. Und so erleben wir nicht nur uns, sondern das ganze Leben als etwas, wo jeder sagt, Moment mal, ich. Und das ist kein Egoismus. Es wird zu vieles zu falsch interpretiert. Wenn ein Kind auf die Welt kommt bis zum 3 oder 4 Jahren, ist es eigentlich nur dabei zu sagen, ich brauche. Oder? Die Mütter werden das kennen. Ne? Ein Kind muss fordern. Der kann nicht an den Kühlschrank gehen. Das muss also brüllen. Viele Menschen haben das dann beibehalten, selbst wenn sie noch 80 sind. Ja. Das heißt also, grundsätzlich ist es bei uns Menschen angelegt, aber eben biologisch verankert, dass wir uns um uns kümmern müssen. Damit kommst du nicht auf die Idee, dass es dem anderen auch so geht. Der existiert erst gar nicht. Ich mache das jetzt immer wieder deutlich, dass dieses Virus, das ist ein Name, den jetzt kennt ja mittlerweile, ne? Dieses Virus ist ein ganz typisches Exemplar des Lebens. Es kennt nichts anderes, als sich zu erhalten. Es hat keinerlei böswillige Absicht, uns irgendjemanden zu töten. Das weiß es gar nicht. Es kennt es überhaupt gar nicht. Es kennt nichts anderes als, du musst dich erhalten und da ist Futter. Simpel. Und das machen die meisten Menschen so. Auf die Art und Weise töten wir um uns herum. In dem klaren Bewusstsein, du bist als Leben nicht interessant. Interessant bin ich. Und da stehen wir heute eben von der großen Politik bis zum Ehebett. Ich bin entscheidend und dass du lebst, ist ja ganz gut, weil ich dich dann gebrauchen kann. Das müssen wir erkennen, dass das unsere Basis ist und dass es unglaublich schwierig ist, jetzt uns zu öffnen in ein Bewusstsein, das uns angeboren ist. Fürsorge, Wohlwollen, mit dem anderen sein. Die grundsätzliche Akzeptanz, dass ein anderer Mensch auch das Recht hat zu leben. Angeboren. Ich habe mit Freuden ein Buch gelesen vor einiger Zeit, überschrieben mit dem Titel Mensch werden. Nun ist das kein Coaching-Buch, sondern ein so ein dicker wissenschaftliches Ergebnis von 10 oder 20 Jahren Untersuchung, was der Unterschied ist zwischen Schimpansen und jungen Kindern, 1 bis 3 Jahre. Schimpansen haben die gleiche geistige Kapazität, können ungefähr so viel wie ungefähr bis 3-Jährige. Dann haben die Menschenskinder mehr geistige Kapazität. Bis dahin sind die Schimpansen gleich. Und dabei stellt sich aber heraus, sozial gesehen sind sie völlig unterschiedlich. Da gibt es nichts, woran die Schimpansen hängen, dass du auch sagen kannst, die verhält sich wie ein Schimpanse. Da ist Kooperation, da ist Mitgefühl. In so einem Saal, wo ein Kind anfängt zu schreien, da fangen die anderen an und werden nervös. Habt ihr schon mal von gehört? Ja? Tief angelegt. Und das ganz Erstaunliche habe ich mal gefunden, ein Mensch, der heißt Heidegger, auch in Deutsch ein bisschen bekannt, ja, Philosoph. Der hat in seinem Hauptwerk geschrieben, die Grundlage des menschlichen Seines Fürsorge. Traut man dem gar nicht zu, ne? Ich möchte uns das deutlich machen. Wir haben also diese beiden Kapazitäten. Die eine Kapazität als Option ist Bewusstheit, Bewusstsein, Sati, Präsenz, Gegenwärtigkeit, unsere wahre Natur und. Und wir haben die andere, die heißt Empathie, Fürsorge, Wohlwollen, was auch immer. Und ich bin ganz sicher, dass ihr das spürt. Und wenn ein Mensch sich mit diesen Qualitäten zeigt, sagen wir, er ist ein Mensch. Er verhält sich menschlich. Er ist nicht aggressiv und, sondern wohlwollend, geduldig vielleicht und ähnliches mehr. Ich mache uns heute darauf aufmerksam, dass das eine grundsätzliche Qualität ist, aber auch nicht mehr. Wir können ja die Welt anschauen. Wir können uns selbst anschauen. Es ist eine grundsätzliche Fähigkeit, die verbunden ist mit Fähigkeiten wie Respekt und ähnlichem mehr, die wir haben, die wir auch manchmal ausdrücken, unter bestimmten Bedingungen, ja, und die es zu kultivieren gibt. Der Buddha hat für den ersten Weg relativ viel Anweisungen gegeben und Vorschläge, immer dargelegt in diesen großen Meditationsanweisungen, vor allen Dingen im Anapanasati, Bewusstsein des Atems. Und er hat bezogen auf den zweiten Weg, so behaupten manchmal Leute, nicht viel gesagt. Das stimmt aber nicht. Der Buddha, es gibt für das zweite, das Aktivieren, es wird auch manchmal genannt, das soziale Bewusstsein, ja? Das Aktivieren des sozialen Bewusstseins, gibt es auch einen Weg. Ist auch von, nicht nur vom Buddha, vor allen Dingen von seinen Nachfolgern, wie ganz besonders von Thay, formuliert worden. Nur. Der Unterschied, der erste Weg, kann hier praktiziert werden. Da kann man sich also hinsetzen und so lange warten, bis man präsent ist. Das macht man bitte nicht draußen. Der andere Weg kann man nur draußen machen. Toleranz, Wohlwollen, Geduld ist mit dem anderen Menschen verbunden. Du sitzt hier nicht und sagst, jetzt bin ich aber tolerant. Ne? Es wird nicht zur Realisierung, das baut sich nicht in dein Wesen ein. Ja? Dazu musst du rausgehen. Und wenn dir dann einer schief kommt, dann sagst du, bin ich wirklich tolerant? Bin ich nicht. So. Und dann weißt du, wo du dran arbeiten musst. Nämlich ganz einfach, die grundsätzliche Fähigkeit von Toleranz zu fördern. Nichts anderes. Wiederum das Gleiche, nicht korrigieren, nicht sich angreifen, nicht sagen, ich kann aber nicht und ich weiß was nicht alles, sondern nichts anderes machen, als sich daran erinnern, ich habe die grundsätzliche Fähigkeit, den Geist zu weiten, offen zu sein, freundlich zu sein, tolerant zu sein und so weiter. Ja? Ja? Es gibt, wie gesagt, einen Weg in der Richtung. Und die Grundlage dafür hat der Buddha selbst gelegt. Ja, geht noch, ne? Der Buddhismus wird immer zurückgeführt auf drei Pfeiler. Oder manchmal wird es auch gesagt, Elementarqualitäten oder Ähnliches. Dukkha, Anicca, Anatta. Schon mal gehört, ja? Dukkha heißt, wir erleben dieses Sein in dieser Welt mit unserem konditionierten Dasein als, ich nenne es mal schwierig, ja? Nicht leidhaft. Der Buddha hat nie gesagt, Leben ist Leiden. Das stammt aus einer anderen Tradition. Dukkha. Und dann hat er gesagt, da ist Anicca. Und Anicca heißt übersetzt Prozess. Alles ist im Wandel. Bitte benutzt nicht das Wort unbeständig. Das schwingt nämlich mit, dass es vielleicht doch eine Beständigkeit gibt. Das Wort un davor sagt deutlich, es gibt es doch. No, gibt es nicht. Ist nie gesagt worden. Buddha war der Erste nach diesem Griechen. Man geht nicht zweimal in einen Strom. Ja, genau. Im, ungefähr um der gleichen Zeit sind beide auch geboren. Das nennt man so die Achsenzeit in Griechenland, Indien und China. Der Buddha war also ein ganz radikaler Prozessphilosoph, wenn das passt. Ja. Und er hat gesagt, es gibt nichts anderes und absolut nichts anderes als einen Prozess. Das kann man praktizieren. Das kann man sogar hier auf dem Kissen praktizieren. Im theravadischen Buddhismus wird es gemacht. Du beobachtest das Entstehen und Vergehen vom Atem. Deswegen setzt man sich auf die Nase. Spitze habe ich auch gemacht, jahrelang. So. Und das hört ja hoffentlich nie auf, oder? Ja. Es ist ein Prozess. Etwas, was ich im Leben täglich beobachten kann. Was gestern da war, ist heute weg. Und erstaunlicherweise wirst du auch alt. Ich sagte nur ich. Und es gibt Menschen, die sterben. Ich habe noch nicht gehört, dass das jemand überlebt hat. Es gibt nur Prozess. Und diesen ersten Schritt des Buddha können wir noch praktizieren. Wie gesagt, nicht auf dem Kissen. Aber wir können ihn beobachten, dafür brauchen wir eben die Wachheit und die Beobachtungsfähigkeit und sagen, ah, naja, naja, aber wenn das so ist, da versagt schon die Menschheit insgesamt, weil sie immer noch hofft, dass man eines Tages nicht mehr stirbt. Ja, es ist erstaunlich, ne? So, das heißt also, dieser grundsätzliche Wahrheit des Prozesses ist etwas, was wir einfach nicht in unser tägliches Leben reinkriegen. Wirklich nicht. Und glaub nicht, dass ich da jetzt drüber stehe und sage, oh, naja, okay, cool. So. Ich hänge da manchmal auch, da kriege ich eine E-Mail die Tage von einer Person, die dann sagt, ich komme nicht mehr. Erledigt, ich mache deinen Kram alleine. So, dann hänge ich. Anstatt zu sagen, naja, wenn das so ist. Das dauert dann manchmal so ein Stündchen, bis ich sage, naja, wenn das so ist, dann stehst du jetzt in einer anderen Situation. Okay? Ja. Und ihr werdet sehr gut merken, dass euer Leben im Wesentlichen an dieser Stelle bereits schon hängt. Prozess. Da kommt die Kündigung. Prozess. Das ist keine Bösartigkeit von irgendjemandem. Da ist irgendetwas entstanden, irgendwas ist bewegt worden und du bist das Endergebnis. Im Moment. Prozess. Nichts weiter als Prozess. Und wenn wir das wirklich realisieren, das können wir realisieren im täglichen Leben, beginnt sich schon etwas unglaublich in unserem Leben zu verändern. Wirklich. Ich gehe mit dem Leben völlig anders um. Ich sehe die Dinge anders. Ich hänge nicht mehr. Der Buddha hat gesagt, das größte Problem, das Dukkha erzeugt, ist das Hängen, das Greifen, das Halten wollen. Das kennen wir gut, oder? Das soll immer so bleiben, wie es jetzt ist. Jetzt ist es gerade gut. No. Es ist alles Prozess. Noch einmal, das können wir üben. Im täglichen Leben, im ständigen Hingucken. Und in der ständigen Realisierung ist es wahr. Es ist wahr. Ja. Da kannst du lange Hoffnungen ranstecken und Wünsche und ich weiß was nicht alles, aber es ist wahr. Es ist Prozess. Und als nächsten Punkt hat der Buddha dann den Begriff gebraucht, Anatta. Und Anatta heißt in seiner damaligen Situation, es gibt keine Seele. Im Christentum würden wir das nachempfinden. Ja? Wir haben ja auch so irgendetwas in uns. Im Hinduismus ist das auch. Übersetzt heißt das für uns, es gibt keinen einmaligen festen Kern. Auch ich als Mensch bin ein Prozess. Das heißt also, ich als etwas, als feste, einmalige Einheit gibt es nicht. Auch ich bin ein Prozess. Ich entstehe, ich bin entstanden, ich bin, mein geistiges Konstrukt ist entstanden durch die Vorfahren, durch die Kultur und ähnliches mehr. Das wird dann manchmal so ausgedrückt, dass der Buddha gesagt hat, es gibt kein Ich. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe lediglich gesagt, die tiefe Erkenntnis und auch, manchmal kann man das auch noch beobachten, ich bin ein Prozess. Was ich gestern gedacht habe, ist heute weg. Wie kommt das? Auch so ein Prozess. Und für viele Menschen, vor allen Dingen im Westen, ist das der nächste große Hinderungsgrund. Ja, Moment mal, bin ich denn nicht? Was ist denn mein Weg? Oder so. Und dann sage ich immer, ja, du musst doch mal erst gucken, wer da ich sagt. Und dann merken wir, dass viele Menschen an diesen beiden Stellen, die die Grundlage des buddhistischen Denkens sind, hängen. Und ich möchte euch einfach anregen, das zur Beobachtung, zur Praxis und zur Realisierung zu machen. Denn wenn das nicht der Fall ist, kann der Rest nicht passieren. Wenn ihr euch also darüber unterhaltet, wie diese Elemente, was das nur für Elemente sind, dann fragt ihr euch einfach nur, wie gehe ich damit um? Was sagt mir das, dass es heißt, es gibt in dem Sinne kein festgelegten, einmaligen, fixierten Kern. Was heißt das für mich? Und wie versuche ich jetzt, irgendjemanden für diesen Prozess schuldig zu machen? Ja, wenn du nicht gewesen wärst, dann wäre ich heute anders. Ist ein ziemlicher Karlauer. Ändert aber nichts daran, wie ich jetzt bin, oder? Es verlangt also dann langsam so eine ziemliche Klarheit und Sachlichkeit, die schwer ist für die meisten. Und jetzt kommt dann der nächste Schritt. Der heißt, wenn ich ein Prozess bin, bist du auch einer. Das heißt, ich betrachte dich jetzt nicht als irgendein fixiertes Wesen, das natürlich bösartig, wie es ist, mir irgendetwas will, sondern ist auch ein Prozess. Dieses Wesen steht im Moment in dem Augenblick. Ist mit der Situation verbunden, kommt von dort her und bringt das Ganze jetzt im Moment zu mir in die Situation herein. Aber ich kann nicht sagen, du bist so. Das hätten wir so gerne. Vielen wird das auch gesagt. Du bist so. No. Ich erlebe dich in einem bestimmten Kontext. In dem Moment, vorige Woche, ich war aufgeregt, du warst cool und dann entstand das. Das ist morgen nicht der Fall oder es muss nicht der Fall sein. Aber wenn ich in dich bereits schon hinein projiziere, du bist so, fange ich bereits an und kreiere eine bestimmte Begegnung, oder? Ihr merkt, der nächste Schritt ist schon noch schwieriger. Wir können ihn geistig noch erfassen. Wir können noch sagen, na ja gut, also wenn ich ein Prozess bin, bist du auch einer. Und ich möchte nicht, dass du mir einen Vorwurf machst, weil ich kein Ego habe oder Ego habe oder sowas. Also mache ich dir auch keinen. Wir gehen mit einer völlig anderen Form miteinander um. Und das Miteinandersein ist hinhören, hinfühlen, Kommunikation, verstehen. Wenn das nicht der Fall ist, stehen wir als Blöcke gegenüber. Und wie gesagt, es ist im Leben. Und wenn ich das so aufzeige, könnt ihr sicherlich sagen, ja, verstehe ich alles, ist logisch. Vorausgesetzt, ihr seid in diesem Denken, in dieser Tradition, in dieser Kultur. Ein Pygmäer wird dich großartig angucken und sagen, weiß nicht, wovon du redest. Es sind also geistige Einstellungen, etwas, was wir geistig nachvollziehen, wo wir sagen, ja, ja. Und das nennt man auf gut Deutsch Paradigma. Eine Einstellung, eine Weltsicht, eine Art und Weise, Dinge zu betrachten. Man könnte sogar manchmal sagen, Glauben. Es hat also irgendwann mal das Paradigma gegeben, dass die Sonne um die Erde kreist. Und irgendwann hat gesagt, das ist nicht so ganz richtig, ich nehme jetzt mal ein anderes. Und hat gesagt, nein, nein, es ist umgekehrt. Und da gab es große Schlägereien. Es war nichts anderes als Paradigma. Und wir haben, was ich euch heute darlege, ist Paradigma, mehr nicht. Und wenn wir dahinter stehen, klappt das. Aber wenn du nicht dahinter stehst, behandelst du mich wie ein Stock. Und da kann ich mich lange dann bemühen, dich als Mensch zu behandeln. Das kriege ich nicht weg. Wir sprechen also von einem, wenn man so will, kulturellen Absprache. Hier in diesem Umfeld sprechen wir von einer kulturellen Absprache. Wir alle glauben an dieses Paradigma. Nein, wir sehen es. Wir sind davon überzeugt und verhalten uns danach. Das ist alles, was mit Paradigmen passiert. Paradigmen sind Einstellungen, Überzeugungen, Vorstellungen, die dadurch belegt werden, dass wir uns entsprechend verhalten. Sonst sind es keine, sonst ist es ja Philosophie. Ja? Wir haben also jetzt drei. Das erste ist, alles ist ein Prozess. Das zweite ist jetzt der Schlüssel für die nächsten, ist auch du bist ein, auch ich bin ein Prozess. Ist jetzt der Schlüssel zum nächsten Sozialen. Wir beide sind Prozesse. Okay? So, dann können wir also im täglichen Leben auch beobachten, dass wir uns auch gegenseitig beeinflussen. Ja? So wie ich mit dir rede, redest du zurück. Wir sind also immer in der Kommunikation, in dem sich gegenseitig beeinflussen. Ganz spannend, vor allen Dingen bei Partnern. Und das alles zeigt sich immer im Handeln, nicht im Denken. Ich kann unglaublich lange auf dem Kissen sitzen und dich visualisieren und Respekt vor dir haben und dann komme ich raus und du klaust mir die Tasse und das war's dann. Das ist Üben. Das ist hartes Üben. Und deswegen ist es so wichtig, in Gemeinschaften zu sein. Single können das kaum üben. Ne? Mit wem diskutierst du da? Mit dir selbst doch bestimmt nicht. Deswegen sind Gemeinschaften Übungsfeld. Ich lebe in der Gemeinschaft jetzt seit 25, fast 30 Jahren. Und nur deswegen habe ich manche Verhalten geändert. Nicht, weil ich mich angepasst habe, sondern weil ich in meinem Bewusstsein, im Verstehen und in der Toleranz gewachsen bin. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Jetzt verstehen wir auch, wenn wir uns so öffnen und so weiten, dass wir als Wesen, du und ich, abhängig sind oder eingebunden sind, ein großes Ganzes. Ja? Und das machen wir dann in unseren Kontemplationen zum Essen. Da machen wir uns bewusst, nein, wir kontemplieren, wir sind uns gewahr, dass wir verbunden sind mit all dem, was um uns herum ist, von der Luft bis zum Reisbauern in Indien. Auch das wird dann, wenn man so will, zur Realität, ist aber ja keine. Ich muss ja nicht dahin laufen. Es ist nur ein Paradigma, also eine Einstellung, die ich mir immer wieder vergegenwärtige und daraus heraus handle ich. Ich kaufe zum Beispiel eben bestimmte Nahrungsmittel und bestimmte Nahrungsmittel nicht. Aus dem Paradigma heraus. Aus diesem Respekt, dass dort auch Menschen sind, so wie ich. Ja? Okay? Und jetzt geht man noch eine Stufe weiter. Und das ist die im Moment mir bekannte letzte Stufe, die jetzt das alles zusammenfasst und heißt, Moment, habe ich mitgebracht, gegenseitiges Durchdringen und Verwobensein alles Existierenden. Wechselseitiges Bedingtsein, das ein isoliertes, unabhängiges Selbst ausschließt. Es drückt das fundamentale Einssein aller Wesen aus. Das habe ich ungefähr jetzt beschrieben, ja? Hingeführt. Geistig hingeführt. Und wenn wir nicht an jeder Stelle sagen, jo, kommen wir da nicht hin. Das ist sozusagen die Zusammenfassung, die verbale Zusammenfassung all dessen, was jetzt so langsam entstanden ist. Das ist Intersein. Von Thay so formuliert. Nur, ich hoffe, ihr habt verstanden, Intersein kann man nicht üben. Intersein ist ein Paradigma, nach dem man sich verhält. Es ist eine Handlungsgrundlage. Alle Paradigmen sind Handlungsgrundlagen. Es macht keinen Sinn, dass ihr euch die Köpfe klein haut, weil ihr nicht so richtig versteht, was Intersein ist. Oder diskutieren wollt. Oder verstehen wollt. Es ist eine Handlungsgrundlage, mehr nicht. Und es ist eine ziemlich herausfordernde Handlungsgrundlage, die von unten ansetzt. Und wenn ich ganz unten nicht verankert bin, ist mir das oben völlige Philosophie. Passiert nichts. Wenn ich nicht grundsätzlich in mein Wesen eingebaut habe, dass du ein Mensch bist, dass das andere Wesen Menschen sind, Respekt, Wohlwollen, und komme ich da oben nicht hin. Das ist sozusagen die Krone von dem Ganzen. Deswegen sind diese beiden Wege so unglaublich unterschiedlich. Der eine ist eben dieser typische monastische Bewusstseinskulturweg, der auf dem Kissen erfahren werden kann. Und der andere ist dieser soziale, menschliche Lebensbewusstseinsfeld, in dem wir uns jedes Mal und jeden Tag neu reinfühlen müssen und hineinleben müssen. Und das ist unsere Aufgabe. Das ist unser Weg. Das ist unsere Herausforderung. Und das sind unsere Handlungsmaximen, die wir mitnehmen. Okay? Ja? Nehmt es bitte nur als Anregung mit. Das Erste kennt ihr. Ja? Ich will nicht sagen, dass jeder erleuchtet ist, aber ihr wisst, wovon ich geredet habe. Und den zweiten Weg, diskutiert ihn nicht. Übt ihn von unten nach oben und schaut nach, ob ihr jedem Paradigma entsprechend euch verhaltet. Und wenn nicht, was da am Unterbau fehlt, dass man das nicht tut. Es fehlt nur am Unterbau. Das Nächste ergibt sich aus der Festigkeit des Unterbaus. So, und da das nun alles ein Prozess ist, ist dieser auch einer, und ich schließe jetzt damit. Ja? Ja. Und der lässt uns nochmal drei Glockentöne so ins Bewusstsein bringen.